als ich kam, also als Christ hier in Ansbach, da war ich bewegt, ne? Also wir waren da in Asylheim ohne etwas zu tun und so weiter. Und da habe ich Zeit im Gebet gehabt und dann kam die Idee, ein Chor zur Ehre Gottes zu gründen. Und da ist auch der Chor mit 7 Personen entstanden. Die Berichte in der Zeitung, also es wurde von uns berichtet und da hat jemand gelesen und wir sind eingeladen und bis eines Tages sangen wir im Jahr 2000 im Bundestag.
Im Bundestag haben wir gesagt.
Bundestag, ja, genau.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedbacks in den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. In der heutigen Folge habe ich Emanuel Ndoma zu Gast. Emanuel ist in Kinshasa geboren und kam 1992 als Flüchtling nach Deutschland. Heute ist er Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Wir sprechen darüber, wie Emanuel als 16-Jähriger in Kinshasa gepredigt hat, warum sein Chor aus Asylbewerbern bestand und einmal vor dem Bundestag sang und wie eine Frau aus Mittelfranken durch ihn ihren Glauben wiedergefunden hat. Emanuel, schön, dass du da bist.
Danke.
Wofür schlägt dein Herz, Emanuel?
Mein Herz schlägt für den Glaube, für die Familie und für Fußball.
Emanuel, du bist in Kinshasa geboren und aufgewachsen, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Welche Bilder hast du vor Augen, wenn du an Kinshasa denkst?
Wenn ich an Kinshasa denke, dann sehe ich viele Leute. Ich sehe meine große Familie, ich sehe meine Mutter, meine Brüder, Schwester und ich sehe auch meine Fußballmannschaft.
Der Fußball hat es dir besonders angetan.
Genau.
Du hast also schon früh gespielt, oder?
Ich habe früher Fußball gespielt, einfach auf der Straße. Und ja, ich war auch ein sehr beliebter Fußballer, also von meinen Freunden und Freundinnen.
Kinshasa ist eine riesige Metropole und viele Menschen. Hast du auch Erinnerungen an eine Gegend im Kongo, die eher ländlich ist?
Ja, also ich habe von meiner großen Familie gesagt, dort war ich gewesen, also von der Hauptstadt Kinshasa ist 120 Kilometer entfernt. Ja, da bin ich ja nicht jedes Mal gewesen, aber ich habe mich immer sehr, sehr gefreut, wenn ich bei meiner Oma, Opa, Tante, Onkel dort war.
Und was war der Unterschied, wenn du dann dort warst bei deiner Oma und deinem Opa?
Ich denke, wenn man bei Oma, Opa ist, ne, also ist immer so willkommen und ich habe zum Essen gehabt und ja, das hat mir sehr, sehr Freude bereitet.
Und ja. Das war eher ein Dorf?
Ja, es war Dorf in Kisantu. Also heute sagt man nichts mehr Dorf, sondern Kisantu ist jetzt eine kleine Stadt.
Aber damals war das so, dass du dann viel rausgegangen bist.
Genau, also ich bin rausgegangen, mit Freunden, ich habe draußen gespielt. Das hat mir viele Freude bereitet.
Ja. Aber auch Fußball?
Ja. Dort habe ich kein Fußball gespielt, warum weiß ich nicht mehr.
Welche Sprache habt ihr zu Hause gesprochen?
Also bei uns zu Hause haben wir Lingala gesprochen. Das ist die Sprache, die in der Hauptstadt gesprochen wird. Meine Familie stammt aus Bakongo, also wir gehören den Stamm Bakongo. Mein Papa, Mama haben auch Kikongo gesprochen.
Mhm. Ja. Aber zu Hause vor allem Lingala?
Ja, vor allem Lingala. Ja.
Und wie war das dann an der Schule? Welche Sprache hast du an der Schule
gesprochen? Also in der Schule haben wir ab und zu Lingala gesprochen, aber wir mussten Französisch sprechen.
Also es war einfach so vorgegeben?
Es war so, also muss man Französisch sprechen und wer kein Französisch gesprochen hat, wurde bestraft.
Was muss man da denken?
Also es war so, im Gelände der Schule ist jemand mit ein Symbol so gelaufen und er hat ihm angehört, wer spricht Französisch und wer spricht Lingala.
Ein und Schüler war das?
Ein Schüler, ja, genau. Und er hat sein Symbol da versteckt, weil er selbst hat Angst, bestraft zu werden. Und er muss immer jemanden finden, der Lingala spricht und dann überreicht er dieses Symbol. Und wenn jemand mit dem Symbol nach Hause ging und dass die das morgen bringen, wurde bestraft.
Man muss also so jemanden finden, der auch einen Fehler gemacht hat,
richtig,
damit man selber nicht dafür bestraft wird.
Ja, so und, war es, ja.
Und es war schlimm, wenn das passiert ist, mit dem Symbol nach Hause zu gehen?
Ja, es war schon schlimm. Also wir wurden nicht nur in der Schule bestraft, sondern wenn die Familie, Papa, Mama das hörte, dann ja, bist du auch zu Hause bestraft worden.
Aber bist du dann trotzdem gerne in die Schule gegangen, wenn das so streng war?
eine gute Frage. Also ich bin gerne in die Schule gegangen. Also ich würde nicht sagen, in meine erste, zweite, dritte, vierte, also bis zur sechste Klasse, ich war immer unter der dritten besten Schule.
Okay. Ja, genau. Also du warst auch ein guter Schüler.
Ich war ein guter Schüler, ja.
Genau. Und hast auch gut Französisch gesprochen.
Ich hab mich bemüht, Französisch zu sprechen. Ja, genau. In der Schule haben wir Französisch gesprochen, aber zu Hause haben wir Lingala gesprochen. Es war nur das Problem.
Ja. Das heißt, es waren schon von vornherein immer viele Sprachen auch in deinem Leben.
Ja.
Viele verschiedene Sprachen.
Ja, genau. Ja.
Wie war das denn in der Kirche? Wie macht man das, wenn in der Schule Französisch gesprochen wird, daheim vielleicht Lingala oder Kikongo oder verschiedene andere Sprachen. Welche Sprache spricht man in der Kirche?
Also in der Kirche, also wenn man schon in der Hauptstadt Lingala spricht, in der Kirche wurde auch Lingala gesprochen. Es gab Prediger, die in Französisch gesprochen haben, aber es wurde in Lingala gesprochen. Ja. Und übersetzt, Entschuldigung.
Wie bist du damals mit der Kirchengemeinde in Kontakt gekommen?
Also erstmal bin ich mit meinem Onkel zu einer afrikanischen traditionellen Kirche gegangen. Der Grund dafür war, dass ich bei meinem Papa und Mama sehr ungehorsam war. Und mein Onkel war so sehr streng und sagte, also den Emanuel Ndoma will ich bei mir haben.
Ja, ja. Ich kann ihn erziehen.
Genau. Ja, und dann bin ich bei ihm gewesen und mit ihm bin ich in die Kirche gegangen. Ja.
Und wie war das für dich damals, diese Erfahrung?
Ja, es war schön. Und da in meiner Kindheit schon habe ich gelernt, dass es einen Gott gibt und es ist so auch danach gekommen, als mein Onkel also nicht mehr regelmäßig dort gegangen bin, also in die Kirche gegangen bin. Ich bin regelmäßig dort gegangen.
Bist du dann hingegangen?
Ja.
Und war das dann eher ein Kindergottesdienst oder war das ein Erwachsenengottesdienst, in dem du
warst? Es war Erwachsenengottesdienst, ja. Also Erwachsenengottesdienst und es fing um 9 Uhr bis 15 Uhr.
6 Stunden?
Ja.
Was hat man da gemacht die ganze Zeit?
Also gesungen, mittags, jeder durfte reingehen, etwas zum Essen suchen, ja, und dann kam wieder, ja, es war so gesungen, gebetet, gepredigt und lang gepredigt. Ja, afrikanische Kirche, es gab auch Prophezeiungen, ja, so in diese Richtung.
Aber da war immer was los.
Es war immer was los, ja.
Und hat man auch was
also nicht mit langweilig. Auch für die Kinder war nicht langweilig.
Nicht langweilig?
Nein.
Aber es gab kein extra Kinderprogramm in dem Sinne?
Es gab auch für Jugendliche Programm und der Raum war klein für Kinder und wer keinen Platz bekommen hat, dann ist er bei den Eltern geblieben. Ja.
Stimmt es, dass du schon als 16-Jähriger gepredigt hast?
Richtig. Ja, also es war nicht in diese Kirche, weil danach bin ich von dem Haus meiner Onkel geflohen, ja, weil es war so streng. Aha. Ich bin zu meinen Eltern, meine Papa und Mama wieder zurück und die haben mich in eine andere afrikanische Kirche gebracht. Und dort sang ich im Chor.
Ja.
Und eines Tages im Gottesdienst bat mich der Pastor, ein Gebet zu sprechen. Ich habe ein Gebet gesprochen und während ich betete, dann ist jemand in der Sprache dieser Gemeinde, also jemand hat den Heiligen Geist bekommen und fing zu prophezeien.
Also du hast gebetet als Jugendlicher?
Ja.
Im Gottesdienst?
Ja.
Und jemand anders, der ist dann vom Heiligen Geist berührt worden.
Also so, ja, würde in dieser Gemeinde gesagt. Ja, ja, genau.
Und dann wurde klar, du bist was Besonderes.
Also da hat der Pastor gesagt, dass ich eine Gabe Gottes habe und ich sollte im Team der Prediger teilnehmen und da fing ich an zu predigen, mit 16 schon.
Aber du warst kein Theologe in dem Sinne, sondern wie nennt man diese Aufgabe?
Ja,
bist du dann ein Prediger oder ein Evangelist? Oder?
Also geistlich war schon von Gott Theologe.
Ja, ja.
Ja, aber nicht ausgebildet Theologe in diesem Sinne. Ja, ich war einfach Prediger. Und als ich gepredigt habe, das habe ich auch in Erinnerung, wenn Gäste da waren, haben sie sich gefragt, wem gehörte dieses Kind?
Ja.
Und meine Mutter war sehr, sehr stolz.
Ja.
Ja.
Also deine Mutter ist dann auch mitgegangen?
Ja, meine Mutter ist auch mitgegangen, ja, genau.
Und du hast dich da darauf vorbereitet, auf diese Predigten, oder kamen die so?
Überhaupt nicht. Also ich habe nur Zeit im Gebet gehabt und gesagt, also morgen ist Gottesdienst, Sonntag ist Gottesdienst und ich habe die Bibel gelesen und gebetet und dann, ja, habe ich gepredigt.
Und dann vor allem auf Lingala?
Auf Lingala, ja, genau.
Das ist also die erste Predigtsprache für dich?
Das ist die erste Predigtsprache, ja,
richtig. Aber du hast dann Industriemechaniker gelernt?
Ja, genau. Also nachdem ich meine mit dem Grundschule fertig war, also 6 Jahre. Dann habe ich 2 Jahre Schule gemacht, Orientierungsschule, wurde es in Kongo genannt. Und danach habe ich eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht.
Und das hast du auch gerne gemacht?
Ich habe das auch gerne gemacht. Also hier würde man sagen mit Drehmaschine. Also ich habe mit Drehmaschine gearbeitet und ich war immer stolz, wenn ich eine metallische Stück, also in Maschine gemacht habe, also das hat mir so Freude bereitet, ja, genau.
Hättest du dir damals vorstellen können, Theologie zu studieren?
Überhaupt nicht.
Überhaupt
nicht. Nee, ich habe gesagt, also mit dem, was ich hatte, also es war schon genug, ja.
Und du hast dann sozusagen unter der Woche ganz normal gearbeitet, als Mechaniker oder in dem industriellen Rahmen. Mhm. Und sonntags warst du immer Prediger.
Ja, also Sonntag war ich Prediger. Also ich habe in der Woche gearbeitet. Und danach wollte ich mich noch fortbilden lassen. Ich habe noch 2 Jahre Elektriker Ausbildung gemacht. Und ja, genau.
Du bist 1992 nach Deutschland gekommen. Und warst dann bald in Ansbach, ist das richtig?
Ja, also Oktober 92 bin ich hier in Deutschland gekommen. Also erstmal war ich in Zirndorf.
In Zirndorf.
Ja, genau. Also ich bin als Asylbewerber gekommen. Ich war in Zirndorf und von Zirndorf bin ich nach Ansbach gekommen.
Im Kongo waren es ja auch damals schwere Zeiten. Wie hast du es wahrgenommen in Zirndorf und dann auch in Ansbach? Was war so das, wo du gesagt hast, wow, ist interessant hier zu sein oder es ist besonders?
Besonders in Deutschland, meinst du? Oder?
Ja.
Also besonders war eine andere Kultur, das Leben ist ganz, ganz anders und besonders war auch in Ansbach, fand ich viele andere Mitbürger aus Kongo und auch aus Angola.
Ja. Also in Ansbach gab es dann sowas wie eine kongolesische und angolanische Community.
Ja, also wir waren alle in einem Asylbewerberunterkunft untergebracht. Ja,
und
genau. 32 Männer waren wir.
32
Männer? 32 Männer.
In einer Unterkunft in Ansbach?
Ja, genau.
Und ihr konntet euch alle untereinander auf Lingala verstehen?
Auf Lingala, also da gab es kein Problem.
So. Ja, genau. Ja. Das geht ja über Kongo auch nach Angola.
Genau, also Lingala spricht man heutzutage, also in Kongo, Kinshasa, Kongo-Brazzaville, ein Teil von Brazzaville und in Gabun auch spricht man auf Lingala. Mhm. Ja.
Du hast dann in dieser Gruppe bald einen Chor gestartet.
Richtig.
Kannst du dich noch erinnern, wie das angefangen hat?
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich kam, also als Christ hier in Ansbach, da war ich bewegt. Ne? Also wir waren da in Asylheim, ohne etwas zu tun und so weiter. Und da habe ich Zeit gehabt, Zeit im Gebet gehabt. Und dann kam die Idee, ein Chor zur Ehre Gottes zu gründen. Und da ist auch der Chor mit 7 Personen entstanden.
7 von 32, das ist ja eine
große
Gruppe.
Genau, ja, genau. Ja. Ja. Es gab die, die gesagt haben, das brauchen wir nicht, wir brauchen unsere Ruhe, also mit Singen für Gott, das wollen wir nicht. Aber der Chor ist trotzdem ja im Leben berufen worden.
Weißt du noch, was ihr damals gesungen habt für Lieder am Anfang?
Also es war schon Oktober, November, da im kirchlichen Kalender schon Richtung Weihnachten. Mhm. Und wir haben Lieder, Weihnachtslieder.
Weihnachtslieder.
Ja, genau.
Und dann habt ihr euch einfach in einem Zimmer getroffen oder wo habt ihr euch versammeln können?
Ja, es gab ein Zimmer, wo wir am Abend zusammengekommen sind und Lieder geprobt haben. Ja. Mhm.
Welche Rolle hat der Glaube dabei gespielt? Beim Singen. Manchmal singt man ja nur so, aber man könnte auch miteinander andere Dinge machen.
Ja, so ist es. Aber bei mir war so erstmal der Glaube. Also wir haben im Chorprobe erstmal gebetet und danach Bibel gelesen und nach dem Bibellesen dann gesungen. Also es war einfach, damit wir verstehen, warum singen wir und für wen singen wir.
Das heißt, die anderen aus dieser Gruppe, die waren auch Christen, die da gerne mitmachen wollten.
Am Anfang waren nicht alle, aber mit der Zeit sind viele Christ geworden.
Das heißt, ihr habt eine Gemeinschaft gepflegt, des Gebets, des Bibellesens, aber auch des Singens miteinander.
Genau.
Und seid ihr dann gleich aufgetreten oder habt ihr nur für euch gesungen?
Ja, wir haben erst einmal für uns gesungen und dann im Januar hatten wir Kontakt mit Pfarrer Wetter, Theodor Wetter, von der Friedenskirche, der hat auch Französisch gesprochen, ja, und hat uns auch damals mit vielen Sachen geholfen und er hat uns in der Friedenskirche angeladen zu singen. Und da war unser erster Auftritt 1995.
Da hattet ihr
1994, ja, genau.
1994?
94, ja.
Hattet ihr ein Jahr schon ungefähr geprobt, oder? Oder ein paar Monate? Das war gleich.
Das sage ich falsch. Also 1993. Ja, genau. 93. Ich bin 92 gekommen, also wir haben geprobt und dann Januar 93.
93 habt ihr schon 93,
ja, genau.
Oh, das ging also ganz schnell.
Das ging ganz schnell, ja, genau.
Und du hast schon Pfarrer Theo Wettach genannt. Mhm. Ihr habt dann dort in der Friedenskirche gesungen und wie haben die Leute reagiert auf euch?
Ja, also es war sehr schön. Die waren alle sehr begeistert. Ja, also eine kleine Gruppe für 7 Männer, die gesungen haben mit starken Stimme. Mhm. Also es hat viele Menschen in der Kirche Freude bereitet. Und von da sind wir fast jeden Monat irgendwo eingeladen zu singen. Ja.
Und es war auch klar, dass das eine Gruppe ist von Asylbewerbern. Das war ungewöhnlich eigentlich.
Ja, genau, ne? Es war ungewöhnlich. Ne? Mhm. Die Asylbewerber singen zu Ehre Gottes, stand manchmal in der Zeitung.
Ach so, war das.
Ja, ja,
genau. Also ihr seid dann auch richtig öffentlich bekannt geworden.
Richtig, ja, genau. Ja.
Wo seid ihr dann überall rumgekommen nach der Friedenskirche? War das vor allem hier in Mittelfranken oder in anderen?
Ja, Dingen? Also es war hier, also Sommersdorf hatten wir mehreres Mal Auftritte. gehabt, Nürnberg hatten wir gehabt, Schweinfurt, also wir waren bayernweit. Ja, genau.
Und wie seid ihr da überall hingekommen?
Also durch die Berichte in der Zeitung, also es wurde von uns berichtet und da hat jemand gelesen und wir sind eingeladen und bis eines Tages sangen wir im Jahr 2000 im Bundestag.
Im Bundestag, habt ihr gesagt?
Im Bundestag, ja, genau. Also es war an dem Tag, wo die erste Vorlesung des Einwanderungsgesetzes in Deutschland, im Bundestag vorgelesen.
Das war ganz schön aufregend, schätze ich.
Ja, genau.
Wie viel wart ihr da?
Wir waren zu fünf.
Ah, nur zu fünf?
Nur zu fünf, ja, genau. Also es muss eine kleine Gruppe sein.
Ja.
Ja, genau.
Aber eine ganz besondere Ehre.
Es war, ja, genau. Ja. Für mich, ja.
Ja. Das ist natürlich eine ganz großartige Sache. Weißt du noch, welches Lied ihr da gesungen habt?
Oh. Da bin ich überfragt.
Okay, das ist vielleicht zu viel.
Ja.
Eine von den Personen, die, mit denen du viel zu tun hattest, aber ihr auch als Gruppe, als Chor, das ist ja Irene Leidenberger.
Richtig.
Magst du was von ihr erzählen?
Ja, die Frau Irene Leidenberger war Lehrerin in Windsbach. Sie kam im Jahr 1993 mit uns ins Kontakt. Sie war eine Frau mit offenem Herz für Menschen anderer Sprache und Herkunft. Und sie war bei uns lange, jahrelange und hat uns geholfen mit Asylsachen und so weiter. Ja, genau.
Also auch mit Anträgen?
Mit Anträgen, Kontakte mit Behörden, mit Anwälten und so weiter. Ja, genau.
Und ihr habt sie so gut in Erinnerung, weil sie auch konkret helfen konnte?
Ja, richtig. Also mir, also sie war bei mir wie eine Mutter, also Ersatzmutter, ne, würde so sagen. Nicht nur bei mir, sondern bei allen Afrikanern. Er wurde sogar in unserer Muttersprache in Kikongo genannt. Also als sie kam, wir haben ihn in diesem Namen genannt und sie hat einmal gefragt, warum, sagt, ne, sie sind unsere Mutter. Ja, genau.
Das war so das Gefühl.
Es war das Gefühl, ja, genau. Ngudi, also ja, Ngudi. In Kikongo, Ngudi heißt Ngui. Mutter, ja. Mangudi, ja.
Und hat sie es annehmen können?
Ja, gerne. Ja, ja. Gerne, ja, genau. Ja.
Du bist ja dann über die viele verschiedene Anläufe dann auch anerkannt worden hier in Mittelfranken.
Genau. Also da hat Frau Leidenberger eine große Rolle gespielt. Ich kann mich gut erinnern, dass ich, also erstmal fange ich hier, also mit Mission eine Welt. Sie wollte, dass ich hier arbeite. Ja.
Also das wusste sie schon, dass das gut wäre?
Ich oder sie?
Nein, wusste sie das?
Ja, ja. Also sie wusste, weil sie war uns so ganz nach. Mhm. Und ich denke, sie hat auch entdeckt, dass ich eine Gabe Gottes hatte oder habe. Und dann, sie hat sich bemüht, dass ich hier bei Mission eine Bild anwälze, also früher Missionswerk Bayern, arbeite. Und er hat sogar einen Brief geschrieben, also mit mir einen Brief geschrieben und hier geschickt. Leider bekam ich einen negativen Bescheid, dass Missionswerk Bayern arbeitet mit Partnern in Afrika und die Menschen, die aus Afrika oder und nicht nur Afrika, sondern Pazifik und Lateinamerika und die Menschen, die hier, also bei Mission an Welt arbeiten können, sind die aus der Patenkirche, also direkt aus der Patenkirche.
Und du kamst nicht direkt aus der Patenkirche?
Nee, ich kam nicht von der Patenkirche, ich war schon hier in Deutschland.
Okay.
Ja, genau. Also 1995 war das.
95 hast du schon 95, diesen Brief geschrieben?
Ja, genau.
Ja. Aber ihr seid ja da dran geblieben.
Ja, genau. Also danach ging es mit meinen Asylverfahren leider nicht. Ich bin nicht als Asylbewerber anerkannt worden. Und dann einmal hatte ich die Idee, einen Brief an den damaligen Innenminister zu schreiben, Dr. Güterstein, zum Küssen, ja, Beckstein zu Günsten des Chores mit der Bitte, also solange Unruhe in Kongo gibt, dass wir hier die Gnade hatten oder hätten, Gott zu dienen. Mhm. Ich habe den Brief geschrieben, den Frau Leidenberg gezeigt. Er kam bei mir zu Hause mit einer Bibel. Frau Leidenberger kam zu mir und sagte mir, Emanuel, das ist schön, was du geschrieben hast. Ich bin mit, weil ich auch Bibelstelle in meine Bibel geschrieben habe, weil ich mitbekommen habe, dass der Dr. Günther Beckstein ein Christ ist, auch in der Synode als Präsident oder Vizepräsident war. Ich habe auch Bibelstelle geschrieben, dass wir in Christus Bruder sind. Es gibt keine Grieche, es gibt keine Jude, wir alle gehören zu Jesus. Also solche Bibelstelle. Ja, und Frau Leidenberger kam zu mir mit ihrer Bibel und sagte, Emanuel, ich will nicht, dass du mit Innenminister Probleme hatte, dass okay. sie nicht sagen, dass du Zeugnis Jehova bist. Ah. Ja. Er kam mit ihrer Bibel, Luther-Übersetzung, und wir haben die Stelle nach Bibel, nach Luther-Übersetzung geschaut. Ich habe auch von Luther-Übersetzung geschrieben und es war alles richtig. Und sie sagte mir, ich kann den Brief zuschicken.
Aber ihr war es wichtig, dass du nicht wahrgenommen wirst wie ein Zeuge Jehovas,
ja.
Also auch nicht zu biblizistisch, sondern das so rüberbringst, dass Dr. Beckstein das auch versteht.
Ja, also nicht nur versteht, sondern auch die Übersetzung. Ja. Ja, also Luther-Übersetzung hat Frau Leidenberger große Rolle gespielt.
Ja. Ja. Und sie hat ihre eigene Bibel mitgebracht.
Ja, sie hat ihre eigene Bibel mitgebracht und sagte mir, Emanuel, weißt du, diese Bibel hatte ich von meiner Konfirmation. Und das ist fast 40 Jahre. Ich habe nie da reingeguckt. Ja, also nur weil ich ja die Bibelstelle geschrieben hat, dann hat sie ihre Bibel wieder in die Hand gehabt.
Also du warst auch der Grund dafür, warum sie ihre Konfirmationsbibel wieder aufgeschlagen hat.
Richtig, also sie wurde später krank und sie lag in der Hospiz in Erlangen und eines Tages rief sie meine Frau und mich an und sagte mir, Emanuel, ich stehe auf den Weg des Sterbens. Ich möchte euch also als Chor herzlich bedanken, dass sie mir geholfen haben, meinen Glauben, den ich nach der Konfirmation verloren habe, wiederzufinden. Und ich weiß, das ist, was sie gesagt hatte, ich weiß, dass Gott einen Plan mit mir in einem neuen Welt hat. Und dann zwei Tage rief mich ihre Sohn an und sagte, dass ihre Mutter ist friedlich verstorben.
Also auch eine ganz besondere Geschichte hier nochmal.
Genau.
Mit Frau Leidenberger. Du bist dann aber irgendwann doch zur Mission Eine Welt gekommen.
Genau. Das ging auch mit Frau Leidenberger. Sie hatte Kontakte mit dem damaligen Direktor, Dr. Hermann Vollender. Und es ging darum, als ich den Brief, den ich an Innenminister geschrieben habe, im Namen des Chores, ja, es war nicht für mich, sondern im Namen des Chores, abgelehnt wurde. Und daran stand ein Satz, im Asylverfahren gibt es keine Gnade, weil ich um Gnade gebetet habe. Okay. Ja, gibt es keine Gnade, entweder ist jemand anerkannt nach dem Gesetz oder nicht anerkannt. Ja, genau. Und da ist, bin ich mit ihr hier gekommen. Wir haben Kontakt gehabt, auch mit EKD. Wir haben noch einen Brief geschrieben. Und am Ende würde ich sagen, dass der Innenminister eine Lösung gefunden hatte, weil es gab so viele Petitionen. Mhm. Ja, es gab so viele Petitionen für uns, für alle Mitglieder des Chores. Und am Ende kam ein Brief von das Innere Ministerium, worauf stand, wenn die Kirche und besonders Mission Eine Welt eine Arbeitsstelle hätte, dann durfte er erlauben, dass ich mit meiner Frau hier in Deutschland bleibe.
Also eigentlich hatte er geschrieben, im Asylrecht gibt es keine Gnade, aber dann ergab sich doch noch ein Weg. Das ist ja spannend.
Genau, ich habe sogar darauf, nachdem ich anerkannt war, eine Andacht hier bei Mission eine Welt gehalten, und es ging um Gesetz und Gnade. Ja, und ich habe das als Beispiel aufgenommen, also Gesetze, also durch das Gesetz werden wir nicht gerettet, durch das Gesetz habe ich auch keine Bleiberechte bekommen, aber jetzt mit diesem Brief war eine reine Gnade für mich, und da bin ich auch gerettet. Ja, also durch die Gnade sind wir gerettet.
Das war so ein ganz besonderer Weg damals. Und du wurdest dann über den damaligen Direktor hier bei Mission eine Welt angestellt.
Genau.
Da hattest du eigentlich noch gar keine Anerkennung.
Es war schon auf dem Weg, weil auf dem Brief von Innenminister stand drauf, dass ich als Seelsorge, also wenn Mission eine Welt, oder damalige Missionswerk Bayern, eine Stelle für mich hätte, wo ich als Seelsorge für Afrikaner in Bayern arbeiten werde, dann bekomme ich die Erlaubnis. Und so ist auch eine Stelle hier, die nicht gab, ne, hier entstanden, und wo ich gearbeitet habe als Seelsorger für, erstmal für Afrikaner in Bayern. Ja, und dann hat die Arbeit erweitert als Seelsorger für Menschen, andere Sprache und Herkunft in Bayern. Und danach stand eine Kurs sogar für Pastor und Pastorinnen für Menschen, andere Sprache und Herkunft in Bayern.
Das ist ja schon ein auch gewaltiger Weg. Also angefangen hat es eigentlich im Zusammenhang mit dem Asylverfahren. Und so wurdest du ein Seelsorger für Afrikaner. Fangen wir da nochmal an.
Ja.
Was hast du gemacht als Seelsorger für Afrikaner in Bayern?
Also als Seelsorger hatte ich oder habe ich noch in Ansbach eine afrikanische Gemeinde, also sozusagen durch die Arbeit des Chores. Ja, wir haben 92 angefangen und 94 ist eine afrikanische Gemeinde im Leben berufen, also von Afrikaner selbst. Wir waren damals vertreut, also in Ansbach gab eine Gruppe von Asylbewerber in Dickensbühl in Vorstwangen. Und die haben mitbekommen, dass in Ansbach ein Chor gibt und waren sehr interessiert und kamen nach, können wir nicht zusammen sein? Und da ist die afrikanische Gemeinde im Leben, oder entstand die afrikanische Gemeinde. Und dort habe ich als Seelsorger gearbeitet, als Pastor, also bin ich später berufen als Pastor der Gemeinde. Und durch diese Arbeit hatte ich auch Kontakt mit viele Afrikaner in Asylbewerber in Deckendorf, in Aschaffenburg, in Zindorf. Ja, also ich bin rumgekommen, um das Evangelium Jesu weiterzubringen an die Menschen.
Und du hast dich aber auch fortgebildet. Du warst dann an der Fernbibelschule und hast dann noch eine Predikantenausbildung beim Gottesdienstinstitut gemacht. Wie waren all diese Sachen für dich? Hast du gemerkt, das hilft dir, deine Arbeit gut zu machen?
Als ich nach Deutschland kam, wollte ich tief in der Bibel Wissen haben. Und da habe ich diese feine Bibelschule gemacht bei Zentralafrikanische Mission, ZAM, in Mosbach. Und nachdem ich hier bei Mission eine Welt war, diese Kenntnis war nicht so genug. Ja. Der Dr. Vollender sagte, ich sehe, dass Sie auch Gabe Gottes haben, es wäre schön, wenn Sie noch Theologie studieren werden. Das wollte ich auch gern. Ich habe mich an der Augustana als Pfarrverwalter angemeldet.
Es gab damals diesen Studiengang?
Es gab diesen Studiengang. Leider wurde ich nicht angenommen.
Es
waren also so damals ganz wenig war Plätze. Nur, also ja, genau, ja, für zwei Personen geeignet. Wir waren zu, wie viel waren wir? 8 Personen waren wir. Und danach kam die Idee, dass ich eine Ausbildung, Predikantenausbildung mache. Ich habe auch die Predikantenausbildung gemacht. Für meine Aufgabe, es war nicht genug, sozusagen. Und dann eines Tages ist der Dr. Vollender bei einer Sitzung in Westfalen gewesen und hat der Direktor vom Johannem getroffen.
Johannem, das ist ja auch eine Ausbildungsstelle für Evangelisten. Das ist auch eine
Ausbildung für Evangelisten, ja, genau, in Wuppertal. Und der Direktor kannte ich von einem Seminar, von einer Fortbildung mit Afrikanern. Und als der Dr. Ehrmann Vollender ihn ansprach und der Burkhard Weber sagte, der Emanuel kenne ich. Und so bin ich nach Wuppertal gegangen und habe 3 Jahre Ausbildung, theologische Ausbildung dort gemacht.
Das heißt, du hast dann zum ersten Mal, seit du hier in Mittelfranken bist, den Weg auf dich genommen, bist umgezogen nach Wuppertal, warst dann in Nordrhein-Westfalen für diese 3 Jahre.
Genau.
Mit Familie, ne?
Ja, mit Familie, ne? Also es war die Frage, ich war damals 40 Jahre alt, ne? Der Dr. Vollender hat immer Humor gehabt, ne? Also hat Humor gehabt und er sagt mir, sie werde Opa genannt, ne?
Ach so.
Ja, in der Schule werden sie Opa genannt, weil ja, ich war schon 40 und die da zur Ausbildung waren 20, 21 Jahre. Mhm. Und ich habe sogar eine Mitschule gehabt in unserer Klasse, der war 20 und er sagte mir, Emanuel, du kannst auch mein Papa sein, ne? Ja, genau. Also ich war im Halte seines Papas.
Also du warst der älteste
Student? Ich war der älteste Studierende, ja, genau.
Aber wie war es für dich vom Lernen her in Wuppertal? 3 Jahre lang, das ist ja auch sehr intensiv, am Johanneum.
Ja.
Hast du gemerkt, du entdeckst etwas, was du vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hast, was interessant ist?
Also Johannem hat mich geprägt und prägte mich auch, also was die Frömmigkeit angeht. Ja, also das hat ganz genau gepasst mit meiner Frömmigkeit. Das gemeinsame Leben, das Bibellesen, das Beten, Zusammenbeten. Und es war genau, was ich mich wünschte und was ich auch am Johannem hatte.
Und es gab wahrscheinlich auch viele Diskussionen, die man trotzdem hat, auch in dieser Gemeinschaft.
Ja, es gab viele Diskussionen. Ich kann mich gut erinnern. Wir haben einmal in der Bibel gelesen und es ging um die Geschichte des Knaben im Markus-Evangelium, der von einem bösen Geist befreit wurde. Da sagte der Dozent sagte, also die Bibel sagt von Befreiung von Dämonen, weil damals die Sprache war ganz anders, ja, aber es ging nicht um Dämonen, sondern um Epilepsie. Ja, also es war eine Krankheit, es war Epilepsie, es war nicht Dämonen. Und da war, in mir war wie eine Unruhe, ne? Weil ich in Kongo ein Erlebnis hatte, genau wie es in dieser Geschichte geht. Ne? Also wir waren in Gemeinde, wir haben gebetet und dann kam ein junger Mann, der nach seinem Onkel gesucht hatte und sagte, dass ihre Nisse krank ist. Nach dem Gottesdienst sind wir dort gegangen. Wir kamen an. Ich war noch mit 16, 18 Jahre. Als wir dort ankamen, haben wir gebetet. Und dann schrie das Mädchen, er war 8 Jahre alt. Und von ihr kam eine Stimme heraus, die sagte, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ja, Und der Pastor, der da war, fing an zu beten, im Namen Jesu, ich befehl dir, fahr heraus von ihr. Und die Stimme, die kam eine Gegenstimme, ich gehe nicht raus, ich gehe nicht raus. Ja, und wir haben gebetet. Also für mich, es war das erste Mal, ne? Das erste Mal, dass ich gesehen habe, ich habe sogar Angst gehabt, so weil ich so erfahren. Aber der Pastor war ein erfahrener Diener Gottes, hat gebetet und das Mädchen wurde befreit am Ende. Die wurde befreit. Ja,
diese Erfahrung und dann konntest du auch mit dem Dozenten diskutieren.
Darüber habe ich meine Erlebnis weitergegeben und gesagt, nee, ich habe eine ähnliche Erfahrung in Kongo gemacht, so live gemacht. Es war so ähnliche. Mhm. Es war keine Epilepsie, aber es war Besessenheit.
Und was hat er dazu gesagt?
Der hat sich gefreut, dass ich darüber meine Erfahrung auch an meine, also da als Anteil gegeben habe. Es hat sich gefreut und es war eine Bereicherung für die Mitschüler und Schülerinnen.
Du bist ja dann 2010 mit deiner Familie wieder zurückgekommen nach Ansbach und hast weiter bei Mission eine Welt, so hieß es ja dann, 2010 schon, gearbeitet. In ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel gab es eine Arbeit namens Missyno. Was hast du da gemacht?
Also Missyno ist ein Teil meiner Arbeit. Wie fing Missyno an? Da kann man schon darüber reden. Als ich mit afrikanischer Gemeinde gearbeitet habe, hatten wir eine Konferenz hier, 2005. In dieser Konferenz sind ungefähr 40 Pastor und Pastorinnen von afrikanischer Gemeinde, also nur afrikanische Gemeinde, hier bei Mission eine Welt gekommen.
Also nur aus Bayern?
Nur aus Bayern, ja, genau. Und bei der Konferenz kamen zwei Gedanken von Afrikanern. Die erste Gedanke war, dass sie sich fortbilden wollen lassen im deutschen Kontext, damit sie die frohe Botschaft Jesu in diesem Kontext weitergeben können.
Aber das sind jetzt nicht alles lutherische Gemeinden?
Nein, die waren alle nicht lutherische. Ja, die waren nicht alle nicht
Lutheraner. Und waren trotzdem interessiert, das hier zusammen mit der lutherischen Kirche zu machen?
Ja, genau. Und es war auch das Ziel der Arbeit, eine Brücke zwischen Mission eine Welt bzw. der evangelischen lutherischen Kirche in Bayern mit dieser Migrationsgemeinde zu bauen. Ja, ja, genau.
Eigentlich was wirklich Zukunftsweisendes, denkt man. Also eine wahnsinnig gute Idee.
Ja, genau. Und
wie ging es dann weiter?
Also der zweite Gedanke war, dass sie Evangelisation machen wollte. Und es gab eine große Diskussion. Ja? Also dabei war der damalige Direktor von Mission eine Welt, Dr. Hermann Vorländer, Kirchenrat? Ja, Kirchenrat. Ivo Huber war dabei. Auch Jens Porep, der war mein Referatsleiter, der war dabei. Also es gab eine Diskussion. Also die Afrikaner haben gesagt, wir wollen hier Evangelisation machen. Und es kam die Gedanke, ja, Evangelisation hier geht nicht. Die Afrikaner fragen, warum geht es nicht? Das ist normal. Und dann kam auf den Punkt, dass der Begriff Evangelisation in Deutschland ist nicht gut belegt. Ja. Und die Afrikaner sagen, das ist doch kein Problem. Ne? Aber am Ende haben wir einen Kompromiss gefunden. Statt Evangelisation wurde es Open-Air-Gottesdienst genannt.
Okay.
Ja, aber der Inhalt ist geblieben. Ja, Menschen, die frohe Botschaft Jesus Christus zu verkündigen. Und das haben wir auch gemacht.
Open-Air-Gottesdienst.
Open-Air-Gottesdienst.
Wo fand der dann statt?
Am Jakobsplatz in Nürnberg, ja, fast jedes Jahr. Ja, da hat Mission eine Welt das unterstützt, finanziell unterstützt. Und die Afrikaner sind gekommen und danach nicht nur Afrikaner, sondern auch andere Gemeinden von Lateinamerika und andere Gemeinden von russischen Freigemeinden in Nürnberg sind gekommen. Und es wird gesungen, getanzt am Jakobsplatz. Und das Wichtigste war, dass Jesus Christus auch die frohe Botschaft Jesus Christus weitergegeben ist. Und ich kann mich erinnern, dass eine kam zu mir und sagte, dass er den Glaube an Jesus Christus gefunden hat, ja, nach einem Open-Air-Gottesdienst.
Also es war ein richtiger Erfolg, diese
Es war Erfolg, ja, und es war das Thema in dem Jahr, die Kirche soll zu den Menschen gehen. Nicht warten, dass die Menschen zur Kirche kommen, sondern zu den Menschen gehen. Und das haben wir getan.
Und du wolltest noch erzählen, wie es dann zu diesem Missyno kam. Was
ja,
ist Missyno?
Genau. Also ab dieser Sitzung kam die Idee von dieser Ausbildung, Fortbildungskurs für Afrikaner. Der Kirchenrat Ivo Huber hat das nach München gebracht und es kam auch der Beschluss, dass Mission eine Welt den Kurs auch anbieten kann. Und da ist Missyno am Leben berufen. Ja.
Das
und
war damals ein Kurs für afrikanische Pfarrer in Bayern.
Ganz
in
am Bayern. Anfang, ja, genau. Mhm. Es war erstmal für Bayern die ersten zwei Jahre und dann hat Baden-Württemberg auch mitbekommen, dass solche Kurs hier in Mission eine Welt gibt. Und dann kam eine Kooperation mit Baden-Württemberg und später auch mit der Pfalz dazu.
Und ja. Du hast da mitgewirkt bei diesem
Ja, ich war Kurs. Dabei. Es war eine Bildungssache und dann wurde die Arbeit an MI, Missions Interkulturell, damals mit Dr. Auerstein. Und der Dr. Fischer kam aus Tansania, frisch aus Tansania und hat auch dabei mitgewirkt.
Das hört sich ja eigentlich ganz cool an.
Ich meine, ja, also es war super. Ich habe mich sehr gefreut, dass es war nicht umsonst, dass ich damals schon bei Mission Eine Welt war.
2017 hast du dann die Pfarrverwalterausbildung in Neuendelzau begonnen. Also doch. Was du schon 12 Jahre davor mal versucht hattest.
Ja.
Das hat dann geklappt.
Genau.
Und du konntest dann Pfarrverwalter werden.
Mm-hmm, ja. Also ich bin dem Dr. Vorländer sehr dankbar. Also ich stand immer dahinter, dass ich mich weiter mich bilde. Und das habe ich auch gemacht. Und bei meinem zweiten Versuch an der Augustana hat es geklappt. Oder die Gesetze war ganz anders. Ne? Also alle, die sich beworben haben, war für die Ausbildung geeinigt. Ja. Mhm. Und dann habe ich meine Pfarrverwalterausbildung gemacht. Statt 4 Jahre habe ich nur ein Studienjahr gemacht, aufgrund meiner Ausbildung an Johanneum.
Ja, genau. Also es wurde dir angerechnet.
Ja, richtig. Ja, genau. Danach habe ich 2 Jahre Vikariat in Schalkhausen
gemacht. Im Ortsteil von Ansbach wieder. Also von Ansbach kommst du gar nicht weg, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ja, genau. Ja. Und mit der ganzen Sache, das soll ich auch nicht vergessen zu sagen, dass der Landessynodale Fritz Schiroth hat auch eine große Rolle auch für meine Aufenthaltsgenehmigung gespielt. Ja, genau.
Ist eigentlich, wenn du so darauf zurückschaust, dann haben ja verschiedene Aspekte eine Rolle gespielt, aber auch immer Menschen, die gesagt haben, du musst diese Qualifikation bekommen, damit du da auch tiefer reinkommst und mehr lernst. Du bist dann 2020 ordiniert worden.
Ja, richtig.
Wie hat sich das angefühlt?
Also nach meinem Vikariat, dann war der ZA-Zeit, ja, also ich war in der Probezeit und ja, war es für mich schon das Gefühl, dass Gott auch mit mir was vorhat, ja, genau. Also ich habe danach Gespräche mit der Regionalbischöfin Bornowski auch geführt. Und da habe ich auch erzählt, meinen Weg bis zu meiner Ordination, würde ich sagen. Ja, genau.
Jetzt bist du Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Was motiviert dich in deiner täglichen Arbeit?
Also was mich motiviert, ist, bei den Menschen zu sein, die Seelsorgearbeit, das Weitergeben der frohen Botschaft Jesu Christi, das brauchen die Menschen hier in Mittelfranken, in Deutschland, und das bewegt mich sehr. Also wenn wir unsere Kirche, ne, also das ist heute das Thema, schauen, also ich denke, da brauchen wir oder sollen wir wieder, also richtig, das Evangelium Jesu Christi in Mittelpunkt stehen und weitergeben.
So ein bisschen wie diesen Open-Air-Gottesdienst.
Also wie diese Open-Air-Gottesdienst, also zu den Menschen zu gehen und mit denen von Jesus zu erzählen.
Was bereitet dir besondere Freude in deiner alltäglichen Arbeit?
Also was mir Freude bereitet, ist diese Aufgabe, würde ich sagen. Also diese Aufgabe, ich habe in der letzten Zeit in 3 Dekanaten gearbeitet. Ja, also ich war in Ansbach, dann bin ich versetzt worden in Windisbar, wo ich ein Jahr war. Und in Windisbar war ich fast in allen Kirchengemeinden.
Mhm. Ja, ich habe rumgekommen
und nach einem Jahr bin ich wieder nach Ansbach, 50% oder arbeite ich 50% und die andere 50% ist im Dekanat Leuteshausen. Also da bin ich im Dekanat, in Dekanat Neunkirchen und Widdersbach. Ab und zu habe ich auch Gottesdienst in andere Kirchengemeinde und in Ansbach war ich in Sommersdorf, in Thann, in Burg. Ja, und das gibt mir Freude, wie Jesus, also der war unterwegs und hat die frohe Botschaft Jesu Christi, hat die frohe Botschaft Gottes, des Reiches Gottes weitergegeben.
Unterwegs zu sein macht ja also auch Freude.
Das und macht mir
so
sehr
viele
Freude.
Verschiedene Leute.
Es war mit meiner Arbeit hier bei Mission Eine Welt. Ich bin rum, Bayern weit gegangen. Ja.
Das heißt, wir können auch damit rechnen, dass du weiterhin viel unterwegs bist.
Also ich werde in Zukunft, das steht schon fest, ab 1. August in der Pfarrei Röttenbar, Eichbar und Reicheldorf in Nürnberg tätig sein. Also da werde ich nur in diesem Gebiet jetzt rum sein. Also
da hast du ein bisschen mehr Stabilität vom Ort her.
Ja, genau.
Worauf freust du dich ganz besonders, wenn du dort bist?
Bei den Menschen zu sein und die frohe Botschaft Jesu Christi weiterzugeben.
Und wie geht es weiter mit der Chorarbeit?
Ich gehe davon aus, dass die Chorarbeit werde nicht mehr sein, wie es vor 25 Jahre war. Wir haben schon in Corona-Zeit darunter gelitten, dass die Arbeit des Chors nicht mehr war, wie es früher war. Ich bin davon überzeugt, wo ich gehe, mit Gottes Hilfe werde ich mich bemühen, auch mit der Arbeit des Chors weiter einzusetzen. Ja.
Wie sieht für dich die Kirche von morgen aus?
Ich bin voll Hoffnung, auch wenn wir heute die Kirche Jesu nicht so ist, wie wir das wünschen, aber die Kirche gehört Jesus. Und ich bin davon überzeugt, dass er alles machen würde, dass seine Kirche besteht.
Und was können wir dafür tun?
Wir können beitragen, also wie ich schon vorher gesagt habe, Christus soll das Zentrum unserer Predigt sein, Menschen zum Glauben an Jesus Christus aufzurufen und dafür auch zu beten.
Emanuel, wenn du 2000 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du dieses Geld gerne geben? Für Bildung, für medizinische Hilfe oder diakonische Arbeit?
Ich würde das für Bildung spenden, weil ich geholfen bin. Es war auch Spende, ja, also für meine Arbeit hier. Und durch diese Spende bin ich auch an Johanneum gegangen und habe meine Ausbildung gemacht. Und das hat einen großen Wert, weil ich heute in der Kirche bin, weil ich auch gebildet bin.
Das heißt, du bist das beste Beispiel dafür, dass es sich lohnt, in Bildung zu investieren.
Richtig, ja.
Manuel, wie du schon gesagt hast, bist du ja schon viel rumgekommen, viele Stationen. Du fährst weiterhin viel. Wenn du auf dein bisheriges Leben schaust, welche der folgenden drei Fragen würdest du gerne beantworten? Wofür bist du dankbar? Was macht dich nachdenklich? Und was gibt dir Hoffnung?
Ich bin dankbar, weil ich den Glaube an Gott habe. Das hilft mir im Leben, in welchen Lebenssituationen immer, die ich erfahren habe. Und ich habe auch die Hoffnung, dass er in der Zukunft so sein wird. Was war noch?
Was macht dich nachdenklich?
Nachdenklich macht mich das die Situation, die weltliche Situation. Wohin geht die Welt mit Krieg und alles? Und das macht mich sehr bedenklich.
Was gibt dir Hoffnung?
Hoffnung ist, dass Gott am Leben ist und er hat alles in seine Hand. Und das gibt mir Hoffnung.
Vielen Dank, Emanuel, für das schöne Gespräch.
Ich danke dir auch für das schöne Gespräch.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.